Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Papst Franziskus ist noch nicht lange im Amt und trotzdem hat er schon mehrfach deutlich gemacht, was eines seiner großen Themen ist, nämlich der Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung.
Wir alle sind gerufen, die Welt, die Gott geschaffen hat, als schönen Garten zu bebauen und zu hüten, in dem alle Menschen wohnen können.
Leider ist das schon lange nicht mehr der Fall, dass alle Menschen ohne Probleme in diesem schönen Garten wohnen können. Denn wir machen diesen Garten immer mehr zu einer Müllhalde. Und ausgerechnet diejenigen, die am wenigsten zu dieser Umweltverschmutzung und dem Klimawandel beigetragen haben, die leiden am meisten darunter. Gerecht ist das nicht. Was man daran ändern kann und warum das für Christen geradezu eine Pflicht sein sollte, das ist heute hier unser Thema. Ich bin Ina Rotscheid. Schönen guten Tag. Sie hören die Sendung weltweit im Domradio und weltweit spielt auch das Wetter verrückt. Der Verdacht, der kommt uns hier in Deutschland bisweilen auch schon. Doch im Vergleich zu dem, was in anderen Teilen der Welt passiert, ist das hier wohl noch bei uns vergleichsweise moderat. Ursache dafür ist die globale Erwärmung durch den Ausstoß von Treibhausgasen. Und gerade jene, die in Armut leben, die sind besonders betroffen davon, da ihr tägliches Leben eng an die Umwelt gebunden ist. Zum Beispiel im ostafrikanischen Tansania. Stefanie Gebert ist für uns durch das Land gereist und hat mit Kleinbauern gesprochen, bei denen die Folgen des Klimawandels jetzt schon durchschlagen.
Ihr müsst hier an dieser Stelle den weiblichen Teil der Blüte entfernen. So könnt ihr die Bienen daran hindern, den infizierten Nektar einer kranken Pflanze an eine gesunde weiterzugeben.
Agrarwissenschaftler Oystad Shumbushu steht umringt von Frauen und Männern mitten auf einem Acker in der Region Karagwe im Nordwesten Tansanias. Er deutet über seinem Kopf auf die geöffnete Blüte einer Bananenstaude. Die grünen Früchte der Staude sind mickrig klein und braun-gelb rollen sich die Blätter der Pflanze Richtung Erdboden. Wie viele andere Bäume leidet auch dieser an der sogenannten Bananenwelke. Und das heißt für den Besitzer keine Früchte in dieser Saison. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kleinbauern der Kolping-Familie in Karagwe auf ihre Ernte verzichten müssen. Viele ihrer Pflanzen, ob Kaffee, Mais oder Bananen, sind krank und von Schädlingen befallen, erzählt Kleinbauer Jamhuri.
Wir beobachten ganz unterschiedliche Schäden an den Feldfrüchten. Seit dem Jahr 2000 etwa hat sich da etwas verändert. An den Bananen bildet sich ein Pilz, der sich in dieser Gegend inzwischen weit verbreitet hat. Auch die Kaffeepflanzen sind krank und die Cassava-Wurzel wird noch vor der Ernte in der Erde braun. Wir haben viele neue Krankheiten hier.
Und für diese Krankheiten gibt es einen Grund, den weltweiten Klimawandel. Wissenschaftler haben bei ihren Aufzeichnungen festgestellt, dass der bisher stabile Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeiten in der Region in den vergangenen Jahren empfindlich gestört wurde. Wissenschaftler wie Steven Murumba vom staatlichen Landwirtschaftsinstitut in Maruku in der Nähe des Viktoriasees dokumentieren diese deutliche Verschiebung der Regen- und Trockenzeiten in Tansania.
The News. Eigentlich wissen die Bauern, wann die Zeit gekommen ist, das Feld zu bestellen oder wann die Saison für die Aussaat beginnt. Eigentlich. Denn bisher konnten sie sich auf ihr Wissen verlassen, wann die Regenzeit kommt. Doch jetzt können sie sich nicht mehr sicher sein. Der Kalender der Landwirte hat sich komplett verändert, weil der Verlauf der Regenzeit sich verschoben hat.
Für einige Regionen hat sich die Regenzeit nicht nur verschoben. In Karagwe, eine Region nahe der ugandischen Grenze, hat es im vergangenen Jahr gar nicht geregnet. Mit verheerenden Folgen für Pflanzen und Vieh, berichtet Kleinbauer Daniel Ndayan.
Zahlreiche Kühe sind uns verendet und auch viele Ziegen. Natürlich sind auch die Pflanzen auf den Feldern völlig vertrocknet. Normalerweise ernten wir hier in der Region Karagwe rund 45.000 Tonnen Kaffee. Wegen der Trockenheit werden es dieses Jahr wohl nur 13.000 Tonnen sein. Sprich, wir werden lediglich ein Drittel des eigentlichen Ertrages haben. Und genauso wirkt sich die Trockenheit wohl auch auf unsere Bananenernte dieses Jahr aus.
Die Ernten leiden und die Bauern wissen, verhindern können sie diese Auswirkungen des Klimawandels nicht. Aber mit Hilfe von Kolping International versuchen sie, sich den Veränderungen anzupassen und eine Hungerkrise im eigenen Land zu umgehen.
Ja, und wie das konkret aussieht, das erfahren Sie gleich hier bei uns im Domradio in der Sendung Weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung Weltweit. Regenzeiten verschieben sich oder bleiben direkt ganz aus. Wir haben das soeben schon gehört. Kein anderer Kontinent, der ist so stark vom Klimawandel betroffen wie Afrika. Aber ironischerweise hat auch kein anderer Kontinent zugleich so wenig zum Klimawandel beigetragen. Um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, ein Europäer, der produziert etwa 40 Mal mehr Treibhausgase als ein Afrikaner. Doch es ist ausgerechnet der Afrikaner, der massiv unter den Folgen des Klimawandels zu leiden hat. Volker Greulich ist Afrika-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Herr Greulich, Sie sind oft in Afrika, vor allen Dingen in Ostafrika unterwegs. Wie macht sich das bemerkbar? Was erleben Sie auf Ihren Reisen? Was berichten Ihnen Ihre Projektpartner?
Ja, der Punkt ist, dass natürlich der Klimawandel verschiedene ökologische Zonen unterschiedlich betrifft und auch die sozialen Folgen unterschiedlich sind. Das war ein entwicklungspolitischer Kongress des Kolpingwerks Schweiz und da ging es um die Probleme von tansanischen Bauern im Vergleich mit Schweizer Bauern. Und ich erinnere mich an einen Schweizer Bergbauern, der dann bei dem Thema über Klimawandel sagte, das Thema ging ihm ziemlich auf den Wecker. Es sei doch gar nicht so schlecht, das hieße doch nur, der Schnee würde früher schmelzen und es wird später schneien, die Obstbäume würden früher blühen. Für ihn als Bauer sei das wunderbar. Und ich erinnere mich dann, wie mein tansanischer Kollege ihm ganz ruhig antwortete, er könnte das sehr gut verstehen. In der Schweiz sei es ihm auch zu kalt, wenn es da etwas wärmer würde, sei okay. Aber in Afrika sei es ohnehin schon sehr heiß und wenn jetzt noch der Klimawandel dazu käme, würde es so heiß wie in der Hölle. Er hat diese etwas plastischen Ausdruck gebraucht, um auch klarzumachen, dass eben die Auswirkungen in Regionen, die ohnehin schon so ein bisschen am Limit operiert, was jetzt Temperaturen angeht, Niederschläge angeht, dass natürlich da die Auswirkungen viel drastischer und dramatischer sind als in einer gemäßigten Klimazone wie hier in Europa.
Sie sind unter anderem auch häufig in Tansania unterwegs. Die begegnen Ihnen die Menschen da. Beschreiben Sie mal die Situation von einem Bauern, den Sie treffen und der eben unter diesen konkreten Auswirkungen des Klimawandels zu leiden hat.
Der Punkt ist einfach, dass die Ernten viel weniger kalkulierbar sind als früher. Also in der BBC habe ich mal gehört, dass es früher gab es pro 10 Jahre eine schwere Dürre. Mittlerweile sind es alle 2 bis 3 Jahre tritt eine schwere Dürre auf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Ernten ausfallen, ist viel größer, als es das früher war. Und was für viele Bauern im tropischen Regengürtel einfach ein Problem ist, Regenfälle sind nicht mehr voraussagbar. Früher haben mir die Leute in Tansania gesagt, am 15. November fängt es an zu regnen. Meistens war das auch so. Und dann irgendwann hört es wieder auf. Mittlerweile sind Regenfälle einfach viel unregelmäßiger. Und wie gesagt, es regnet nicht dann, wenn man das eigentlich für den Erntezyklus braucht.
Das heißt, Landwirtschaft ist zum Risikogeschäft geworden.
Genau.
Und die Alternative oder die Folge ist Hunger.
Ja, Einkommensverlust, schlechtere Ernährung, wenn man das nicht irgendwie kompensieren kann. Das Problem ist halt, dass es gerade in ländlichen Regionen in Afrika einfach keine anderen Jobs gibt oder wenig andere Jobs. Und dann hat man in der Tat das Problem, dass man auf Deutsch gesagt Kohldampf schiebt.
Was wissen die Menschen vor Ort vom Klimawandel, die ländliche Bevölkerung? Wissen die um die Problematik, die wir hier tagtäglich in den Zeitungen lesen, Kyoto-Protokoll, Klimagase?
Nein, auf der Ebene sicher nicht. Also ich denke, es hat sich auch in Afrika rumgesprochen, dass es einen Klimawandel gibt. Aber ich meine, wenn sie aufs Dorf gehen, da haben sie keine Zeitung. Mittlerweile gibt es zwar Fernsehen, aber man hat auch nicht jeder in der Hütte. Also einfach der Zugang zu Informationen ist natürlich viel schwieriger, also gerade im ländlichen Bereich, als das hier ist. Deshalb haben sie natürlich jetzt nicht so eine intensive Diskussion über Ursachen und Wirkungen, wie sie das hier haben.
Sie haben so eben von den Kleinbauern in Tansania gesprochen. Welche Chancen hat er? Also der Kleinbauer in Tansania hat ja nun fast gar nichts zum Klimawandel beigetragen. Trotzdem ist er der Leidtragende. Welche Chancen hat er auf Kompensation?
Als Person relativ wenig. Es gibt im Moment Verhandlungen zwischen den Staaten, das ist wie gesagt von Staat zu Staat, wo viele Industriestaaten auch durchaus Bereitschaft anerkannt haben, da was zu zahlen. Aber das geht dann halt entweder in bestimmte Projekte oder eben es geht an lokale Regierungen. Ob das jetzt wirklich bei denen ankommt, die auch persönlich geschädigt sind, das ist natürlich die große Frage. Weil in den meisten afrikanischen Ländern die Bauern ein sehr gesundes Misstrauen haben, wenn es um darum geht, wie Mittel weitergeleitet werden. Das ist ein relativ normaler Erfahrungsbestand, dass die Mittel auf anderen Ebenen hängen bleiben und selten bei denen ankommen, gerade wenn die durch Regierungen gehen, selten bei denen ankommen, für die sie bestimmt sind. Und warum sollte das im Bereich Klimawandel anders sein? Aber auch da, letztlich für mich ist die Frage, warum denkt man nicht über Mechanismen nach, wo Menschen, die konkret geschädigt sind, Bauern oder auch Unternehmer, die eben dadurch, dass kein Wasser mehr da ist, im Tourismusbereich zum Beispiel, die konkret beschädigt sind, dass sie einen Anspruch auf Entschädigung haben. Meines Wissens ist ein solcher Mechanismus nicht angedacht. Diese Verhandlungen finden auf der Regel des Völkerrechts statt und da sind die Vertragspartner Staaten und internationale Institutionen. Aber für meinen Geschmack ist hier das Zivilrecht, das heißt die Zahlung von individuellen Entschädigungen an Individuen angebracht. Nur ist das technisch natürlich sehr schwierig und die Staaten, die Verhandlungspartner sind, haben natürlich kein Interesse daran, die Verfügbarkeit über Mittel aus ihren Händen rauszugeben.
Ja, und solange bei den Kleinbauern kaum Gelder und Entschädigungen ankommen, sind die Menschen auf Hilfe angewiesen. Das internationale Kolpingwerk, das engagiert sich für eben diese Menschen und wie, das wird gleich hier bei uns das Thema sein. Klimawandel, das bedeutet, dass sich der jahrzehntelang vertraute Wechsel von Jahreszeiten und Wetterphänomenen verändert. Das merken wir hier in Deutschland, wenn zum Beispiel die Regenzeiten immer häufiger und immer stärker werden und die Winter immer länger. Viel gravierender aber ist das für die Bevölkerung in Afrika, die nach wie vor überwiegend von der Landwirtschaft lebt. Wo Regenzeiten immer seltener werden oder zu Zeiten kommen, wo keiner mehr damit rechnet, da wird Landwirtschaft immer mehr zum Risikogeschäft für die Kleinbauern. Das internationale Kolpingwerk, das ist seit über 30 Jahren in Afrika tätig und einer der Schwerpunkte ist es, die Landbevölkerung darin zu unterstützen, ihre wirtschaftliche Existenz langfristig zu sichern, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. Volker Greulich ist Afrika-Referent des internationalen Kolpingwerkes. Er ist hier im Studio. Herr Greulich, wie helfen Sie denn Ihren Partnern vor Ort, die Folgen des Klimawandels zumindest abzufedern?
Gut, wir machen natürlich sowieso seit Jahren in Afrika verschiedene Entwicklungsprojekte, deren Ziel es ist, die Einkommen der armen Bevölkerung zu verbessern. Und es ist einfach dann natürlich auch eine Notwendigkeit, dass man sich an veränderte Umweltbedingungen anpasst. Wir machen ziemlich viel im Bereich Landwirtschaft von jeher. Und dann muss man einfach sehen, dass man natürlich auch die veränderten Umweltbedingungen einbezieht. Letztlich geht es auch darum, einfach die Vulnerability, also die Verwundbarkeit, die Empfindlichkeit für solche externen Schocks zu verringern. Und ich meine eben, wie gesagt, das ganz banale Beispiel mit Kompost. Sie haben dadurch, dass sie die organische Masse im Boden vermehren, ist der Boden besser in der Lage, Wasser aufzunehmen. Das heißt, wenn es da mal eine Woche nicht regnet, ist das kein Drama. Sie müssen kreativ einfach denken und Sie müssen sich überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Terrassierung ist eine andere. Es gibt viele einfache Methoden. Welche Möglichkeiten gibt es, um halt dafür zu sorgen, selbst wenn es mal eine Woche nicht regnet oder zwei, dass immer noch was bei rauskommt. Eine andere Sache ist Einsatz neuer Feldfrüchte oder neuer Variationen. Süßkartoffeln zum Beispiel brauchen normalerweise 3 bis 4 Monate, um reif zu werden. Es gibt aber eine Variante, die braucht 2,5 Monate. Dann ist natürlich klar, das ist besser. Selbst wenn dann der Regen zu früh abbricht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie von denen was haben. Während die anderen vielleicht dann nur kleine Mickrig da im Feld rumgestanden werden. Das heißt, man muss einfach kreativ denken und Klimawandel ist eben nur eine Herausforderung neben anderen auch.
Aber ist Klimawandel ein Entwicklungshemmnis?
Massiv, massiv. Also das führt natürlich zu Einkommensverlusten. Also das eine ist Landwirtschaft, aber auch Tourismus. Oder sie haben natürlich dadurch, dass weniger Trinkwasser verfügbar ist, denke ich, werden sie in 10 bis 20 Jahren in vielen großstädtischen Ballungszentren echt Spaß kriegen, weil einfach schlicht und ergreifend nicht mehr die Wasserversorgung der Bevölkerung nicht mehr gesichert ist. Und das hat natürlich sowohl soziale und menschliche Auswirkungen, aber das hat auch massive wirtschaftliche Auswirkungen. Auch denken Sie an die ganzen Wirtschaftszweige, die Bewässerung brauchen. Also die kommerzielle Landwirtschaft in tropischen oder subtropischen Zonen, die natürlich einen enormen Wasserverbrauch hat. Aber auch viele industrielle Produktionen, die Wasserverbrauch haben. Also da wird natürlich eine Veränderung der Wettermuster, Niederschlagsmuster, steigende Temperaturen, geringere Verfügbarkeit von Wasser, wenn man es braucht, das wird natürlich massive Auswirkungen haben. Und hat es ja auch schon.
Sie haben eingangs schon gesagt, dass die Landbevölkerung und die Bauern im Grunde genommen auch alternativlos sind. Die haben keine andere Möglichkeit, als ihre Felder zu bewirtschaften, um Einkommen zu erzielen. Gehen Sie als Kolpingwerk so weit, dass Sie Weiterbildungen anbieten in anderen Bereichen, dass Sie sagen, der Bauer hat eigentlich keine Chance mehr, der muss was anderes lernen, wenn er überleben will?
Also das ist ja sowieso eine Tatsache. Die meisten Leute, die ich kennengelernt habe in meiner Zeit in Tansania, haben ja nicht nur von der Landwirtschaft gelernt. Dann ist der Mann halt in der Saison, ist er zum Holzfällen von den Parebergen in die Usambara-Bergen gegangen. Oder es war dann ein Familienmitglied in Dar es Salaam und hat da irgendwo gearbeitet. Oder meine jetzige Frau damals, sie war halt Krankenschwester und hat Landwirtschaft gemacht. Das heißt, das ist durchaus für die meisten armen Menschen normal, dass man verschiedene Quellen versucht, sich zu erschließen und dass man nicht nur jetzt von einem Beruf lebt. Wir versuchen das zu unterstützen. Es gibt auf der einen Seite Training, wie Sie sagten, zum Beispiel Weiterverarbeitung von Lebensmitteln oder Herstellung von Leder aus den Häuten von den geschlachteten Tieren oder Verarbeitung von Stoffen, Färben von Stoffen. Aber wir haben auch in den meisten Ländern Mikrokreditprogramme, wo Leute eben auch Kleinkredite kriegen können, um genau sowas zu machen, um zusätzliches Projekt.
Wenn Sie in die Zukunft blicken von Ostafrika, wie sind da Ihre Prognosen? Sind Sie da pessimistisch oder optimistisch, dass sich was ändern wird?
Gut, Sie haben zwei Sachen. Das eine ist, wie geht es mit der Natur weiter? Das heißt, wie wirkt sich Klimawandel überhaupt aus? Und da muss man sagen, dass also auch die Wissenschaftler nicht, die wissen, dass sich was ändert, dass es mit dem Klima zu tun hat. Was sich genau wo ändert, lässt sich sehr, sehr schwierig voraussagen. Und auch, wie sich dann Ökosysteme anpassen. Das ist im Einzelfall immer sehr schwierig zu sagen. Ich befürchte einfach, dass der politische Willen sowohl im Norden als aber auch in den Ländern des Südens nicht wirklich stark genug ist, dafür zu sorgen, dass es ausgerechnet denen, die am meisten betroffen sind, dass denen geholfen wird. Also die kleinen Leute, um jetzt mal Bert Brecht zu zitieren, die einen stehen im Dunkeln und die anderen stehen im Lichten. Man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Und sie haben es immer so, dass die Leute, die sowieso am Rande der Gesellschaft stehen, eben auch wenn solche Probleme sind, am ehesten über den Rand gedrängt werden.
Poetische Schlussworte von Volker Greulich vom Kolpingwerk. Seine Perspektiven sind nicht die optimistischsten, aber seit Jahrzehnten schon engagiert sich das Kolpingwerk für die Kleinbauern in Ostafrika. Das haben wir gerade gehört. Und eines dieser Projekte in Tansania, das stellen wir Ihnen später hier im Verlauf der Sendung noch vor. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Der Klimawandel ist heute unser Thema. Und jedes Jahr veröffentlicht die deutsche Organisation Germanwatch einen sogenannten Risikoklimaindex, in dem die Länder aufgelistet sind, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben. Viele zentralamerikanische Länder, die sind fast immer auf dieser Liste ganz oben vertreten, denn die Region, die wird sowohl von Wirbelstürmen als auch von Überschwemmungen und Dürren gleichermaßen heimgesucht. Und zugleich sind es sehr arme Länder, in denen den Menschen das Geld fehlt, sich effektiv vor diesen Wettereskapaden zu schützen, beispielsweise durch Dämme und Deiche, durch Bewässerungsanlagen bei zu großer Dürre oder eben durch den Bau von stabileren Häusern. Und so kommt es, dass ausgerechnet die Ärmsten am empfindlichsten auf die Folgen des Klimawandels reagieren. Und davon kann auch der Vorsitzende des Kolpingwerkes Honduras, Rufino Rodriguez, berichten.
Por ejemplo, en Honduras tenemos el problema de las lluvias.
Wir haben zum einen das Problem mit den Regenzeiten. Mittlerweile kann man sie nicht mehr voraussagen und das ist natürlich ein Problem für die Bauern und ihre Ernten. Zum anderen gibt es starke Überschwemmungen, weil viele Wälder abgeholzt wurden und Berghänge keinen Halt mehr haben und abrutschen. Das heißt, immer häufiger gehen Ernten verloren und das hat weitreichende Folgen. Weniger Nahrung, weniger Einkommen, davon ist wiederum auch die Gesundheit betroffen. Der Klimawandel hat wirklich die Lebensgewohnheiten jedes Einzelnen verändert.
Totalmente el ciclo de vida de cada persona.
Der Klimawandel betrifft also jeden Einzelnen in Honduras. Dabei haben die Hondureños kaum zum Klimawandel beigetragen. Der wird vor allem von den reichen Industriestaaten provoziert. Trotzdem, sagt Rufino Rodriguez, dürfe man die Verantwortung nicht abwälzen.
Ich
würde sagen, auch unsere Minen haben Anteil an der Umweltverschmutzung und den Klimagasen. Aber ironischerweise haben wir ja noch nicht einmal etwas davon, denn das sind alles transnationale Konzerne, die unsere Ressourcen benutzen und die Gewinne in die reichen Industriestaaten abführen, die USA, Europa, Kanada. Auf der anderen Seite haben wir selbst jahrzehntelang die Wälder für Brennholz gerodet und bedenkenlos Pestizide und Chemie auf den Feldern eingesetzt. Das heißt, auch wir haben bewusst oder unbewusst zur Umweltverschmutzung beigetragen.
Und genau an diesem Punkt setzt das Kolpingwerk Honduras an. In Kursen und Weiterbildungsmaßnahmen sollen die Menschen lernen, wie man einerseits mit den veränderten Klimabedingungen umgeht, andererseits aber auch umweltbewusster wird. Darum hat das Kolpingwerk ein Abkommen mit der Zamorano-Universität in Honduras geschlossen, wo auch vor allem Landwirtschaftsexperten ausgebildet werden. Und dort lernen jetzt also die Menschen, wie man die Ernten vor den Wettereskapaden besser schützen kann und wie man auf den Klimawandel reagiert.
Para nosotros, especialmente allá en Honduras, para la obra Colpi.
Für uns, vor allem für die Kolpingsfamilien in Honduras, bedeutet das eine große Hoffnung, weil damit die Grundbedürfnisse der Menschen auf dem Land gedeckt werden. Die Ernten werden wieder zuverlässiger, mit ihnen die Nahrungsmittelversorgung und die Einkommen, und das verbessert die Lebensbedingungen der Menschen.
Also ein Ansatz, auf die veränderten Bedingungen durch den Klimawandel zu reagieren. Darüber berichtet hat der Vorsitzende des Kolpingwerkes Honduras, Rufino Rodriguez. Und gleich in der zweiten Stunde, da nehmen wir Sie mit, genau an das andere Ende der Welt, nämlich nach Südostasien. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Und da nehmen wir Sie jetzt mit nach Vietnam. Vietnam, das ist schon seit Jahren eines der Traumurlaubsziele für uns Europäer. Sonne, Strand, nette Menschen, günstige Preise, also beste Voraussetzungen für einen schönen Urlaub. Und zudem hat sich das Land auch in den vergangenen Jahren zusehends entwickelt, sodass Vietnam zu einem der politisch und wirtschaftlich führenden Akteure in Südostasien geworden ist. Doch trotz Devisen und Wachstum hat das Land mit einem drängenden Problem zu kämpfen, nämlich mit den Folgen des Klimawandels. Da sagt der Präsident von Kolping Vietnam, Andrew Nguyen Hu Gia.
In the north, especially in November, October,
im Norden, vor allem im November und Oktober, gibt es immer mehr Wirbelstürme und Hurricanes, die jedes Jahr tausende Todesopfer fordern und große Zerstörung anrichten. Und im Süden ist das Mekong-Delta von den immer wiederkehrenden Überschwemmungen bedroht. Der Meeresspiegel steigt kontinuierlich an.
The tide, the level of water.
Der Meeresspiegel, der steigt also immer weiter, und dabei sind nicht nur die Millionen Menschen gefährdet, die in der Nähe der Küste leben. Auch die zahlreichen Kleinbauern, die leiden unter den Überschwemmungen, denn immer öfter werden ihre Ernten zerstört. Und damit geht ihnen einerseits das Einkommen verloren, andererseits wird dadurch aber auch die nationale Nahrungssicherheit gefährdet, das sagt der Präsident von Kolping Vietnam.
Especially in Delta Mekong, there are a lot of Kolping members.
Vor allem im Mekong-Delta leben viele Kolpingsfamilien. Darum kümmern wir als nationaler Verband uns jetzt auch um dieses Problem. Wir bieten zum Beispiel Kurse an, in denen die Menschen über Umwelt- und Klimaschutz aufgeklärt werden und lernen, wie man mit den Folgen umgeht. Wir unterstützen andere Familien bei der Umsiedlung oder bieten Kurse an, in denen Kleinbauern alternative Wirtschaftsmöglichkeiten erlernen. Mit all diesen Maßnahmen wollen wir ihnen helfen, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen.
Ja, und das Ironische an der Geschichte, Vietnam hat eigentlich kaum zum Klimawandel beigetragen. Es ist jedoch eines der Länder, die am stärksten darunter leiden. Grund sind die fehlenden Mittel, sich effektiv vor Überschwemmungen oder Wirbelstürmen zu schützen. Und hinzu kommt, die Wirtschaft lahmt. Viele Menschen, die sehen sich gerade gezwungen, in die Landwirtschaft zurückzukehren.
Now we have hundreds of companies dissolved.
Viele Unternehmen sind pleite gegangen. Zehntausende Menschen sind arbeitslos geworden. Sie gehen jetzt zurück in ihre Heimatdörfer auf dem Land, und das schafft soziale Probleme. Denn auf dem Land gibt es auch keine Arbeit. Die Kriminalität und die Obdachlosigkeit steigen. Die Wirtschaft Vietnams ist gerade in keiner guten Verfassung, und es gibt leider auch keine Anzeichen dafür, dass das kommunistische Regime daran derzeit etwas ändern wird.
Also alles in allem nicht so positive Aussichten für die Menschen in Vietnam. Aber das internationale Kolpingwerk, das engagiert sich dort. Und wie genau, das hören Sie gleich hier bei uns.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Und wie immer stellen wir Ihnen in dieser Sendung auch ein Projekt vor, das dem Kolpingwerk ganz besonders wichtig ist. Das Projekt des Monats. Gregor Federhen vom Kolpingwerk ist hier im Studio. Er war im Januar in Vietnam. Und in dem Projekt, das er heute vorstellt, geht es um Viehzüchter, denen schon mit einem Betrag von umgerechnet rund 150 Euro geholfen wird. Herr Federhen, 150 Euro ist für uns eine verhältnismäßig geringe Summe. Was passiert mit diesem Geld? Wie kann damit geholfen werden?
Ja, also in Vietnam kann damit noch sehr, sehr viel bewegt werden. Wenn Sie sich vorstellen, das Durchschnittseinkommen ist etwa 200 Euro im Monat, dann ist 100 Euro schon ein großer Betrag. Und es gibt Bauern, die haben sich damit Land gekauft, sie kaufen sich damit Düngemittel, sie kaufen sich damit kleine Landmaschinen, was sie halt eben für ihre Produkte jeweils brauchen. Es gibt auch Leute, die haben sich Maschinen gekauft, um damit Räucherstäbchen zu produzieren. Da gibt es eine große Nachfrage und das ist ein gutes Geschäft.
Die Rede ist hier von sogenannten Mikrokrediten. Was ist die Idee dahinter? Wie funktioniert das Ganze?
Ja, in Vietnam ist es für die Bauern, speziell für die Katholiken, nicht besonders einfach, sich auf dem offiziellen Finanzmarkt einen Kredit zu besorgen. Weil in diesem kommunistischen Land Christen immer noch benachteiligt werden und da das Kolpingwerk dann einspringt und den Bauern, die geeignet sind und motiviert sind, halt einen kleinen Kredit besorgt. Und in dem Sinne ist das dann auch für die Bauern eine große Hilfe, weil sie dann nicht beim Staat betteln gehen müssen.
Wie funktioniert das dann mit der Zurückzahlung? Wie können Sie überhaupt sicherstellen, dass Sie das Geld zurückkriegen als Kolpingwerk?
Ja, da ist das Kolpingwerk fungiert halt als eine Solidargemeinschaft. Die Mitglieder in den Kolpingfamilien kennen sich sehr gut. Es gibt ein großes Vertrauensverhältnis und das trägt halt auch mit dazu bei, dass die Kredite auch wirklich wieder zurückgezahlt werden. Weil wenn der das nicht machen oder die Person das nicht machen würde, dann würde sie schon die Konsequenzen der anderen Mitglieder zu spüren bekommen. Und so ist eigentlich eine große Erfolgsquote bei diesen Projekten sichergestellt.
Was bedeutet das denn für so einen einzelnen Kleinbauern? Können Sie mal beschreiben, in welcher Situation die da leben und welche Möglichkeiten die durch so einen Mikrokredit haben, ihr Leben zu verbessern?
Ja, häufig ist auch ein Problem der Bauern der fehlende Marktzugang. Und wenn die Bauern die Möglichkeit haben, sich beispielsweise ein Moped zu kaufen und haben damit die Chance, dann auch in die nächstgrößere Stadt ihre Produkte zu bringen, dann ist das eine gute Chance, die Einkommen zu steigern. Also es geht nicht darum, reich zu werden, aber einfach die Einkommen zu erhöhen. Und das sind teilweise monatlich vielleicht dann nur 50 Euro, die sie mehr verdienen können. Aber für die betreffende Familie macht das dann wirklich sehr viel aus.
Mikrokredite für vietnamesische Viehzüchter. Und wenn Sie dieses Projekt unterstützen möchten, dann finden Sie alle weiteren Informationen und den Link zu dem entsprechenden Thema im Internet bei uns unter www.domradio.de. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit in Zusammenarbeit mit dem internationalen Kolpingwerk. Willst du den Frieden fördern, so bewahre die Schöpfung. Das hat Papst Benedikt XVI. Gesagt und zwar zum Weltfriedenstag 2010. Und das Kolpingwerk hat das zum Anlass genommen, seine Leitlinien zu erneuern und eben auch den Schutz der Umwelt und des Klimas mit in seinen Fokus zu nehmen. Hier bei uns im Studio ist jetzt Dr. Markus Demele. Er ist der Generalsekretär des internationalen Kolpingwerks. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Demele, warum muss Klimawandel eigentlich auch ein wichtiges Thema für Christen sein?
Der Klimawandel ist ein urchristliches Thema. Wenn wir als Offenbarungsreligion in die Heilige Schrift schauen, dann lesen wir da ja, macht euch die Erde untertan. Wenn man aber genauer hinschaut ins Hebräische, was dort steht, dann ist ja das Verb kabasch. Und kabasch heißt eigentlich den Fuß auf etwas setzen. Eigentlich etwas in Besitz zu nehmen. So wie das die Herrscherpose gemacht hat, der Autor oder die Autoren wollten wohl sagen, der Mensch soll die Erde in Besitz nehmen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass man dafür die Erde sorgen muss. Es ist also nicht nur ein Herrscherauftrag, sondern wirklich ein Sorgeauftrag. So heißt es dann ja auch später in Kapitel 2. Man soll den Garten Eden, ob man ihn nun so als Erde bezeichnet oder als den Ort, wie wir uns ihn vorstellen, man soll ihn wirklich bewahren und wir sind dafür verantwortlich. Also ein urchristlicher Gedanke.
Nun kommt der Garten Eden leider gerade zur Müllhalde. Wie versucht das Kolpingwerk da gegenzuwirken? Vielleicht im ganz Kleinen mit Ihren Projektpartnern vor Ort. Was tun Sie da, um diesen Garten Eden, um die Geschöpfung zu bewahren?
ganz unterschiedlich. So bunt wie das Kolpingwerk ist, so unterschiedlich wie unsere nationalen Verbände sind, so unterschiedlich sind auch die Bemühungen. Aber vielleicht ein Beispiel, das sowohl in Lateinamerika als auch in Afrika immer wieder zum Tragen kommt, ist die Einführung von neuen Öfen. Das sind kleine Öfen. Man muss sich das vorstellen, oftmals leben unsere Mitglieder ja auch in kleinen Behausungen. Wenn dort ein offenes Feuer gemacht wird, ist es nicht nur sehr, sehr rauchig und das ist sehr gesundheitsgefährdend, sondern man braucht auch sehr, sehr viel Feuerholz. Das belastet natürlich die CO2-Bilanz, auch wenn es ein nachwachsender Rohstoff ist, aber der Klimawandel wird dadurch auch befeuert, wenn auch in einem ganz anderen Maße natürlich als bei uns in den Industrieländern. Aber trotzdem können mit diesen Öfen tatsächlich 70% Einsparung erreicht werden. Und wenn man dann noch hauptsächlich Holz verwendet, das eh auf dem Boden liegt, also Äste verwendet und nicht ganze Bäume abholzt, dann ist das schon ein kleiner, aber nachhaltiger Beitrag gegen den Klimawandel.
Das ist natürlich eine prima Sache. Sie haben gerade die Öfen angesprochen und den Versuch, da Emissionen zu reduzieren. Nur ist es ja gerade nicht der Kleinbauer irgendwo in Afrika und Lateinamerika, der den Klimawandel verursacht hat, sondern wir hier in den reichen Industriestaaten. Und der kleine Bauer in den Entwicklungsländern muss es eben ausbaden durch die Folgen, die er zu erleiden hat. Wie ist die Position des Kolpingwerkes zu dieser Ungerechtigkeit?
Auch das muss man wieder zweifach betrachten. Zum einen der politische Einsatz, da komme ich vielleicht gleich noch zu, aber auch die Bewusstseinsbildung bei uns in Europa. Das heißt, in vielen europäischen Nationalverbänden gibt es Aktionen, in denen das Bewusstsein geschult wird, dass Klimawandel etwas ist, was ganz persönlich das eigene Konsumverhalten angeht. Das heißt, ethischer Konsum ist nicht nur etwas, was zu tun hat mit guten Arbeitsbedingungen für die Menschen überall auf der Welt, sondern auch mit einem nachhaltigen Wirtschaftsstil. Das kann ganz konkret aussehen, auch wenn das immer nur nach ganzen Kleinigkeiten klingt. Bei Kolping International haben wir beschlossen, dass wir bei den Konferenzen und Tagungen, die wir bei uns im Hause haben, versuchen weitestgehend auf Fleisch zu verzichten. Weil wir wissen mittlerweile, dass der ökologische Fußabdruck, der durch den Fleischkonsum hinterlassen wird, im Vergleich zu einem veganen oder vegetarischen Lebensstil deutlich geringer ausfällt. Das heißt, das ist sozusagen ein kleiner Schritt. Aber auch in vielen anderen Ländern haben wir Programme, wo wir versuchen, durch Radiosendungen, durch TV-Sendungen, auch durch Medienbeiträge Menschen das zu schulen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie ein nachhaltiger Lebensstil gelingen kann.
Auf der anderen Seite muss es ja auch politische Arbeit geben. Inwiefern artikuliert sich das Kolpingwerk politisch zum Thema Klimawandel?
Also fairerweise muss man sagen, wir sind mit Sicherheit nicht in erster Linie eine Umweltschutzorganisation. Das ist natürlich ein Thema, das auch durch die katholische Soziallehre und durch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit immer mehr ins Bewusstsein gedrungen ist. Und darum haben wir uns ja auch im Jahr 2010 in Bukoba in Tansania bei der dortigen Generalratstagung die ökologischen Leitlinien gegeben, in denen wir ins Bewusstsein all unserer Verbände nochmal rücken wollen, von was für einem Menschenbild gehen wir aus. Dazu gehört nämlich, dass er der Mensch Teil der Schöpfung ist. Aber auch, was wollen wir ganz konkret machen in einzelnen Fällen? Und unsere internationale politische Lobbyarbeit kann ich ganz konkret berichten. Ich war jetzt in Genf, da hat die internationale Arbeitsorganisation, die ILO, getagt, wo Kolping International einen Beraterstatus, einen Konsultativstatus hat. Und dort war ein Thema auf der Agenda Green Jobs, also grüne Arbeitsplätze. Wie kann ein arbeitsplatzintensives Wachstum gelingen? Weil die Menschen brauchen Arbeit zum Überleben, gerade in den ärmeren Ländern. Aber trotzdem, wie kann dieses Wachstum auch nachhaltig sein? Wie können diese Jobs nicht die Erde weiter ausbeuten, sondern harmonisch mit der Natur zusammen entstehen können?
Haben Sie da Lösungen gefunden oder zumindest Denkanstöße?
Das große Thema, das auch immer wieder von den südlichen Ländern ins Feld geführt wird, ist die Gerechtigkeitsfrage. Klimawandel ist fundamental eine Frage von Gerechtigkeit und im Moment eher von Ungerechtigkeit. Denn während wir sonst versuchen, in vielen Politikfeldern mit dem Verursacherprinzip vorzugehen, scheint das bei der Klimapolitik überhaupt nicht der Fall zu sein. Sondern dort wird der Lebensstil, den im Moment die nördlichen und westlichen Länder pflegen, dazu führen, dass wir in wenigen Jahren tatsächlich darüber reden müssen, dass uns unsere Lebensgrundlagen entzogen sind. Und am schmerzlichsten davon betroffen sind zuerst durch Dürre, teilweise auch durch Überflutung, die Menschen in südlichen Ländern. Und gerade die Menschen, die durch ihren Lebensstil dafür sorgen, dass die Erderwärmung voranschreitet und der Klimawandel voranschreitet, gerade diese Menschen zahlen nicht die Zeche, die armen Menschen zahlen das. Und damit ist es natürlich eine ganz zentrale Gerechtigkeitsfrage.
Die Forderung von Markus Demele, Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes, zu den Leitlinien des Kolpingwerkes in puncto Klimawandel und Klimaschutz. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Kein anderer Sektor der Wirtschaft wird weltweit so sehr vom Klimawandel umgekrempelt wie die Landwirtschaft, denn keiner ist so abhängig vom Wetter. Die Auswirkungen auf Märkte und Menschen, die sind jetzt schon dramatisch. Doch es sind nicht nur Überschwemmungen oder Dürren, die die Ernten gefährden und immer häufiger dahinraffen. Es kommt auch immer häufiger zu Krankheiten, die die Ernten befallen. Auch die Bauern in Tansania, die müssen sich mit diesem Problem befassen. Dort gibt es zum Beispiel Pilzbefall, der die Bananenstauden schwächt und die Kaffeepflanzen befällt. Ja, und die Bauern in Tansania, die müssen sich jetzt überlegen, wie sie darauf reagieren. Und manchmal ist die Lösung gar nicht so schwer. Stefanie Gebert war für uns dort.
Dicke Schmeißfliegen surren, die Morgensonne brennt durch die Palmblätter, Holzsplitter fliegen durch die Luft.
Wir brauchen diese zerkleinerten Baumstämme hier und außerdem trockenes sowie frisches Gras. Das stapeln wir immer abwechselnd mit Tierdung, Kuhurin, Asche und Wasser.
Mit beiden Händen umklammert Kleinbauer Jamhuri seine Machete und drischt damit beharrlich auf den Baumstamm vor ihm auf dem Boden ein. Am frühen Vormittag hat sich der Tansanier mit anderen Mitgliedern der Kolpingsfamilie auf seiner Bananenplantage versammelt. Gemeinsam wollen die Männer und Frauen einen Komposthaufen bauen. Dafür haben sie zuvor ein Feld abgesteckt, etwa so groß wie ein Kleinwagen. Darauf schichten die Landwirte die Bioabfälle bis in 2,5 Meter Höhe. So haben sie es gelernt von Geraldine Muschema. Die junge Agrarwissenschaftlerin ist wieder einmal zu Besuch bei den Kleinbauern im Kagera-Distrikt im Nordwesten Tansanias.
You leave it until 2 months.
2 Monate braucht es etwa, bis das Material zerfallen und zersetzt ist und als Kompost genutzt werden kann. Man kann ihn für die Bananenpflanzen, für den Kaffee und für alle anderen Früchte nutzen. Der Kompost liefert wichtige Nährstoffe und bietet Schutz während der langen Trockenzeiten, denn er speichert die Feuchtigkeit im Boden. Dieser Naturdünger hier, der soll Ende September beim Anpflanzen von Mais genutzt werden.
Erklärt die Beraterin der katholischen Hilfsorganisation Kolping International. Sie ist vor Ort, um den Kleinbauern Tipps zu geben, wie sie ihre Pflanzen vor langanhaltender Dürre schützen können. Dazu gehört die Schulung, wie ein Komposthaufen schnell und effektiv gebaut werden kann. Diese Hinweise von Fachleuten sind kostbar, können sie doch ganze Ernten retten. Denn die sind auch hier am Viktoriasee bedroht vom Klimawandel. Der sorgt dafür, dass der bislang stabile Kreislauf von Regen- und Trockenzeiten empfindlich gestört ist. Zu spüren bekommen das vor allem Regionen, die sowieso schon unter langanhaltender Trockenzeit leiden. So etwa die Region Karakwe, etwa 250 Kilometer vom Viktoriasee entfernt, nahe der Grenze zu Ruanda und Uganda. Hier hat es im vergangenen Jahr nicht geregnet. Deshalb ist der Ernteertrag diese Saison denkbar gering. Mitten auf dem Feld der Kolpingsfamilie in der Region steht Eustat Chumbusho. Der Referent von Kolping International besucht die Kleinbauern regelmäßig und weiß, mit welchen Schwierigkeiten die Bauern derzeit kämpfen müssen. Der Agrarwissenschaftler deutet auf die welken Blätter einer Kaffeepflanze.
Die gesunden Pflanzen sollten eigentlich vollständig grün sein und die Blätter wären geöffnet, sodass die Verdunstung sichergestellt ist. Aber wie man hier sieht, sind die Blätter eingerollt. Damit schützt die Pflanze sich und die Flüssigkeit, die sie schon gespeichert hat. Und wie man sieht, sind die Blätter gelblich. Das ist nicht die Farbe einer gesunden Kaffeepflanze. Die sind normalerweise schön grün.
Ähnlich verwelkt wie der Kaffee stehen die Bananenstauden gleich nebendran. In Tansania gehören Bananen zum Grundnahrungsmittel. Neben den gelben Früchten, die in Europa als Nachtisch oder Zwischenmahlzeit bekannt sind, gibt es in Afrika weitere Sorten, wie etwa die Kochbananen. Sie stehen bei vielen Familien fast täglich auf dem Speiseplan. Doch immer öfter sind die Pflanzen der Bananenstauden von Bakterien oder Pilzen befallen. Schuld daran ist ebenfalls der Klimawandel, sagen Wissenschaftler. Denn die Durchschnittstemperaturen sind angestiegen und das begünstigt die Verbreitung der Krankheiten. Doch Agrarwissenschaftler Chumbusho kennt Maßnahmen, die die Krankheitserreger stoppen.
Die Bauern zum Beispiel müssen beim Gehölzschnitt aufpassen. Viele Familien hier nutzen die Blätter der Bananenpflanze, um ihr Essen zuzubereiten oder zu servieren. Ich habe ihnen erklärt, dass sie beim Abschneiden dieser großen Blätter vorher ihre Messer oder Macheten sterilisieren sollen.
Eine einfache Regel, die die versammelte Bauernschaft mit Kopfnicken kommentiert. Die Gruppe ist dankbar für jede Hilfe, entwickelt aber auch Eigeninitiative, um dem Hunger zu entkommen. Und so beratschlagen sie diesmal nach der Schulung mit dem Agrarexperten eine neue Einkommensquelle. Die Idee? Die kleinen Bauern wollen sich Hühner anschaffen. Denn damit hätten sie, weitestgehend unabhängig von klimatischen Veränderungen, eine Ware zum Verkauf auf dem Wochenmarkt und etwas für den eigenen Kochtopf.
Die Bauern in Tansania, die stellen sich bereits auf den Klimawandel ein, der sie zwingt, ihre traditionelle Art der Feldbestellung zu ändern und sich auch nach neuen Jobs umzuschauen. Und dabei werden sie vom Internationalen Kolpingwerk unterstützt.